Letzte Woche hat Janis ja schon so einen kleinen Sneak Preview gemacht und gesagt, hey, wir werden im Oktober und im November uns 2 Monate lang nur mit dem Thema Jüngerschaft auseinandersetzen. Und das wird nicht nur hier an den Sonntagen sein, sondern das wird auch dann sein in den Kleingruppen und über die Zeit hinaus, weil wir wirklich das als Teil unserer Gemeinde etablieren wollen. Und er hat letzte Woche so den Startschuss schon inoffiziell gegeben, mit der Predigt, hey, wir sind in der Ausbildung zu Jesus, mit dem Ziel, dass wir ihm ähnlicher werden. Und was bedeutet es, ihm ähnlicher zu werden? Es bedeutet, die Frucht des Geistes in unserem Leben sichtbar werden zu lassen. Das heißt, Liebe, Friede, Langmut, Sanftmut, Geduld, diese Eigenschaften sollen in unserem Leben real werden. Und das ist das Ziel dieser Ausbildung. Die Frage ist aber doch, wie sehen denn die Schritte dieser Ausbildung teilweise aus? Und dazu möchte ich mir einen Text aus dem Hebräerbrief, Kapitel 5, die Verse 11 und 12 ausleihen. Ich leihe sie mir tatsächlich nur, kriegt sie später wieder zurück. Wer mag, darf kurz aufschlagen. Genau, da steht: Darüber haben wir viel zu sagen und es lässt sich schwer darlegen, weil ihr im Hören träge geworden seid. Denn während ihr der Zeit nach Lehrer sein solltet, habt ihr wieder nötig, dass man euch lehrt, was die Anfangsgründe der Aussprüche Gottes sind. Und ihr seid solche geworden, die Milch nötig haben und nicht feste Speise. Paulus sagt dir, hey, der erste Schritt ist, dass wir das Evangelium verstehen. Das ist der erste Schritt der Ausbildung. Haben wir wirklich verstanden, was Jesus uns am Kreuz sagen wollte? Aber da sollen wir nicht stehen bleiben, sondern wir sollen als nächstes Lehrer werden. Wir sollen unser Wissen, sowohl was das Theoretische als auch das Praktische angeht, weitergeben. Janis hat letzte Woche ganz oft davon gesprochen, dass der Schüler zum Lehrer werden soll. Und genau das sagt Paulus hier auch. Ich persönlich bevorzuge das Bild von geistlichen Eltern ein bisschen mehr. Nicht, weil das Bild des Lehrers schlecht ist, sondern wenn ich mir heute einen Lehrer vorstelle, dann denke ich immer an theoretisches Wissen. Ja. Aber wenn ich an Eltern denke, dann denke ich an praktisches Wissen. Eltern müssen die Kinder erziehen, dass sie im Leben zurechtkommen. Und genau das ist eigentlich damit gemeint. Wir sollen ja Jesus ähnlicher werden. Nicht nur in unserem Wissen, sondern indem wir handeln. Bleibt also die Frage übrig, was macht denn einen geistlichen Vater oder eine geistliche Mutter aus? In erster Linie sollen wir Beziehung leben, Beziehung zu unseren Kindern. Denn wisst ihr, am Anfang ist es ganz einfach. Am Anfang folgt dir das Kind hin, wo immer du willst. Ja, da hast du diesen Vertrauensvorschuss und alles ist gut. Aber irgendwann fängt das Kind an, seinen eigenen Kopf zu bekommen. Und dann läuft es nicht mehr dahin, wo du willst. Das ist dann besonders interessant, wenn du zwei Kinder hast und die laufen auch noch in untere Richtungen und keine davon ist die, wo du eigentlich hin willst. Aber wisst ihr, die einzige Möglichkeit, wie wir unsere Kinder wieder in die richtige Richtung bringen, ist, indem wir vorher in unser Vertrauen gesteckt haben. Das heißt, dass wir ihnen gezeigt haben, hey, Mama und Papa, die wollen das Beste für dich. Du kannst Mama und Papa vertrauen, weil alles, was sie tun, passiert nicht, um dich zu ärgern, nicht, um dich einzuschränken, sondern weil sie wissen, was das Beste für dich ist und weil sie sich dorthin lenken wollen. Und für geistliche Eltern bedeutet das eben genau das. Wir müssen wissen, unser Ziel ist es, unsere geistlichen Kinder Richtung Jesus zu schicken, ihnen zu zeigen, was es bedeutet, Jesus ähnlicher zu sein. Und dann kommen eben auch diese harten Gespräche, diese unangenehmen Gespräche, wo wir sagen müssen, hey, pass mal auf, ich verstehe, dass du das jetzt gerade willst, aber das tut dir nicht gut. Das macht dich vielleicht kurzfristig glücklich, aber langfristig schadet es dir, weil es dich von Jesus wegbringt. Und glaub mir, solche Gespräche sind nicht leicht. Die erzeugen Spannung in der Beziehung. Ja? Die Kinder mögen einen dann kurzzeitig nicht mehr so sehr, weil sie ja nicht das bekommen, was man will. Aber das müssen wir lernen auszuhalten. Und das ist schwer. Ja, wenn Ezra, also Ezra ist mein 2-jähriger Sohn, Der kommt manchmal und fragt was und ich weiß genau, ich muss jetzt gleich Nein sagen. Aber ich sage nicht Nein, ich sage, geh, frag Mama. Warum soll ich der Böse sein, wenn ich das auch auf Mama schieben kann? Ich will der coole Dad sein. Versteht ihr? Wir wollen natürlich geliebt sein. Aber wir haben die Verantwortung, dieses schwere Gespräche zu führen und das auch auszuhalten. Und manchmal bedeutet das für uns, dass wir einfach wachsen müssen. Ich habe hier so ein tolles Kinderspielzeug. Ist das schwer? Ihr kennt es sicherlich alle. Ne, wir kippen hier oben, na, jetzt auch noch falsch rum, dann seht ihr nicht mal was. Ne, wir kippen hier Wasser rein und das Rad dreht sich. Und das ist ein ganz besonderes Modell, das hört ganz früh auf, sich zu drehen. Aber wenn ich aufhöre, Wasser reinzukippen, ist uns allen klar, das Rad hört auf, sich zu drehen. Und jetzt könnten wir natürlich hergehen und fragen, ja, was ist denn mit dem Rad kaputt? Warum dreht sich das denn nicht mehr? Ist vielleicht die Schraube locker? Ist es verrostet? Also dann sind wir an einem sehr verzweifelten Punkt angelangt, wenn wir bei einem Plastikspielzeug fragen, ob es verrostet ist. Aber seht ihr, solange wir bei der Schraube das Problem suchen, werden wir nie die Lösung finden. Ja? Die Lösung ist einzig und allein, ich muss wieder Wasser hinzufügen und mit ein bisschen Glück dreht sich dann auch das Rad wieder. Und genauso ist es mit uns als geistlichen Eltern. Wenn wir aufhören zu wachsen, dann werden wir sehr schnell an den Punkt kommen, wo wir unseren geistlichen Kindern nichts mehr beibringen können, wo wir sie nicht mehr zu Jesus führen können. Das heißt, nicht alles zu wissen, ist gar nichts Schlimmes, weil wir können unseren Kindern zeigen, wie wir wachsen und wie schön es ist zu wachsen. Als leibliche Eltern kommen wir alle an den Punkt. Ne? Die Eltern unter euch, die schon größere Kinder haben als ich, wissen das. Irgendwann fängt diese nervige Warum-Phase an. Dann heißt es, warum ist das so, warum? Und irgendwann wissen wir einfach nicht mehr weiter, weil wir es halt nicht wissen. Und wir müssen eine Entscheidung treffen. Wollen wir einfach sagen, hey, hör auf, so dumme Fragen zu stellen, nerv mich nicht oder es ist halt so? Oder demütigen wir uns und sagen, ich weiß es auch nicht, aber lass es uns doch gemeinsam rausfinden. Sind wir bereit, mehr über dieses Thema zu lernen und es dann unseren Kindern weiterzugeben und ihnen so die Möglichkeit zu geben, weiter zu wachsen? Und das Schöne daran ist, wir müssen nicht alles wissen. Ja? Vielleicht denkst du dir jetzt gerade, na, der Janis hat so eine tolle Predigt gemacht und jetzt höre ich hier auch noch ein, zwei Dinge, aber ich weiß gar nicht, ob ich bereit bin dafür, Vater und Mutter zu sein, geistliche Vater und Mutter zu sein. Dann möchte ich dich einfach hier beruhigen. Du musst nicht alles wissen. Ja? Glaubst du, ich weiß alles, was es über das Predigen gibt? Ich stehe hier einfach. Irgendjemand hat mich draufgelassen, jetzt bin ich hier. Ja? Es soll Leute geben, die planen ihre Wochen im Voraus. Antonina und ich, wir machen das mehr so, wir stellen uns abends hin und schauen, was wir denn so gemacht haben. Ja, wir wissen nicht, wie wir unser Kind 13, 14 Stunden am Stück bespaßen, wie wir es am besten leiten. Wir machen es einfach. Und manche Dinge klappen gut und manche Dinge klappen schlecht. Und wir dürfen auch diese Fehler machen. Und ganz, ganz wichtig, wir sind darin nicht alleine. Wir haben geistliche Großeltern. Und da schaue ich jetzt gerade die Älteren unter uns an. Ich weiß, ihr wollt den Staffelstab übergeben an uns jüngere Generationen. Und das ist richtig und es ist wichtig, dass wir jetzt vorangehen. Aber bitte wechselt euch nicht aus. Ihr seid noch im Spiel. Wir brauchen euch. Wir brauchen eure Gebete. Wir brauchen eure Weisheit. Wir brauchen eure Erlebnisse mit Gott. Und wir brauchen eure Perspektive. Wisst ihr, Ezra liebt es, Zeit mit mir zu verbringen. Einer seiner häufigsten Sätze ist, Papa, fertig, Abi? Bist du fertig mit Arbeiten, Papa? Manchmal ist er so ungeduldig, dann setzt er sich einfach dazu und arbeitet mit. Ja? Aber der Punkt ist der, es gibt Momente, da ist es egal, dass ich da bin. Da klingelt die Tür und dann heißt es nur noch, Oma, 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 Oma. Dann wird Papa links liegen gelassen, Mama rechts liegen gelassen, es gibt nicht mal mehr einen Tschüss. Tür wird aufgemacht, raus, Oma ist da. Hey, und das ist doch schön. Es ist doch schön. Wir sind so dankbar, dass wir Großeltern haben, die sich in unsere Kinder investieren. Und genauso dürfen wir dankend annehmen, all das, was unsere geistlichen Großeltern haben. Denn sie bringen einfach eine neue Perspektive. Sie bringen Dinge, die wir als Eltern gar nicht geben können. Perspektive ist ein weiter wichtigerer Punkt für geistliche Eltern. Denn wir müssen in der Lage sein, die Perspektive zu wechseln. Seht ihr, ich hatte am Montag so einen richtig miesen Tag auf der Arbeit. Also so richtig mies. 9 Uhr war ich schon auf 180. Also es war, kann man sich richtig übel vorstellen. Antonina ist es sofort aufgefallen. Sie hat gesagt, was ist los mit dir? Und ich habe nur gesagt, ey, lass mich runterkommen, ich kann jetzt noch nicht darüber sprechen. Wenn ich jetzt darüber rede, explodiere ich. Es war richtig übel. Das Problem an der Sache ist das, Ezra wollte trotzdem Zeit mit mir verbringen. Da war es egal, dass ich auf 180 war. Und er hat genauso gemerkt, dass irgendwas nicht stimmt, dass Papa nicht so aufmerksam dabei ist, dass Papa nicht so spielt wie sonst. Und wisst ihr, das ist eine Riesenherausforderung. Aber als geistliche Eltern müssen wir in der Lage sein, unsere Probleme zurückzustellen und zu sagen, okay, jetzt zählt nur noch das Leben unseres geistigen Kindes. Wenn wir in diesen Gesprächen sind, wenn wir uns in sie investieren, dann müssen wir den Fokus komplett auf sie legen können. Und das ist schwer, weil wir alle gehen durch schwere Phasen. Wir alle haben die schweren Phasen auf der Arbeit. Wir alle haben finanzielle Sorgen von Zeit zu Zeit. Aber sind wir in der Lage, diese zurückzustellen und wirklich den Fokus auf das andere Wesen zu legen? Und dazu gehört auch, dass ich nicht von meiner Perspektive auf das Problem schaue, sondern von der Perspektive des Kindes. Seht ihr, wenn ich Ezras Probleme anschaue und denke wie ein Erwachsener, dann denke ich immer nur, jetzt stell dich halt nicht so an, das ist doch kein Problem, jetzt hör auf zu weinen, streng dich ein bisschen mehr an. Ja? Und natürlich ist das Problem dann weg. Ich habe es ja gerade weggeredet. Ja? Es gab ja nie ein Problem. Aber wie geht es Ezra dabei? Was hat Ezra daraus gelernt? Weil für Ezra war es wirklich ein Problem. Seht ihr, wenn ich Ezra helfen will, seine Probleme zu überwinden, dann muss ich ihn dort treffen, wo er ist. Das heißt, ich muss mich auf sein Niveau begeben. Ich muss das Problem mit seinen Augen sehen. Nur dann kann ich ihm helfen. Und diese Empathie, diese Fähigkeit ist so wichtig für uns als geistliche Eltern. Ja, vielleicht haben wir die Lösung schon. Aber das Kind muss dahin kommen, dass es die Lösung sieht. Ja? Und ich spreche jetzt mal gerade zu uns Männern, vielleicht sind einige von euch so wie ich. Wir wollen Probleme lösen. Wir sehen ein Problem und wir wollen es lösen. Und wir haben die Lösung und warum setzen wir nicht einfach die Lösung um? Aber es gibt auch Phasen, da geht es nicht darum, das Problem zu lösen. Da geht es darum, emotional um das Problem zu gehen. Das Problem von allen Seiten zu besprechen und einfach mal Luft rauszulassen. Und genau das müssen wir auch als geistliche Eltern tun. Wir müssen verstehen, ist es jetzt gerade an der Zeit, einfach nur das Thema emotional zu bearbeiten oder ist es jetzt an der Zeit, voranzugehen und die Lösung zu finden? So, ihr habt es fast geschafft. Die Premiere ist fast vorüber, ihr dürft durchatmen. Janik, du darfst gerne schon mal auf die Bühne kommen. Oh, ich sehe gerade, die Präsentation ist fleißig weitergelaufen. Ich denke mal, das war mein Fehler. Du darfst auf die vorletzte Folie gehen. Oder geh gleich auf die letzte Folie. Wisst ihr, es gibt noch eine letzte Fähigkeit, die ich persönlich für die wichtigste Fähigkeit von geistlichen Eltern halte. Und das ist die Fähigkeit, standhaft im Glauben zu sein. Wisst ihr, Kinder brauchen eins mehr als alles andere, Sicherheit und Stabilität. Wenn sie zu uns kommen, dann wollen sie wissen, bei Mama und Papa wird alles gut. Und wenn ich selber die ganze Zeit wie so ein Fähnchen im Wind bin, wenn mich alles kaputt macht und zweifeln lässt an Gott, wie soll ich dem geistigen Kind dann diese Stabilität geben? Das Vertrauen darin, dass was wir glauben, richtig und wahr und gut ist. Ich muss diese feste Überzeugung haben, dass Jesus wahr ist. Und seht ihr, in der heutigen Zeit gibt es so ein paar Dinge, die besonders drücken, wo der Schuh besonders drückt. Und eines davon ist Leid. Wir sehen das Leid in dieser Welt. Und die Welt sagt uns, ein guter Gott, der eingreifen kann und dieses Leiden der Welt, das passt nicht zusammen. Aber wir sehen das Leid, also kann es den Gott nicht geben. Und da müssen wir sagen können, nein, wir wissen, was Gott dazu gesagt hat. Gott hat es in der Bibel offenbart. Lest Hiob, lest die Lazarus-Parabel von Jesus. Gott hat gesagt, Leid gehört zu dieser Welt. Leid ist notwendig in dieser Welt. Es hat nichts damit zu tun, ob du ein guter Mensch bist oder ein schlechter. Und im schlimmsten Fall wirst du sogar in deinem Leid sterben. Es gibt kein Versprechen darauf, dass es besser wird. Das ist die Realität. Und jetzt wäre er kein wirklich guter Gott, wenn er einfach nur diese Wahrheit hinlegen würde und sagen würde, deal with it. Aber er ist weitergegangen. Offenbarung 21 und 22, nicht ohne Grund der Abschluss. Da sagt er, hey, ich habe eine neue Welt für dich vorbereitet. Dieses Leid, was dich so quält, das quält mich auch. Und ich habe einen Ort vorbereitet für dich, wo es dieses Leid nicht mehr geben wird. Wo ich deine Tränen trocknen werde. Wo ich deinen Körper wieder heil machen werde. Er hat gesagt, ich will dich dabei haben, weil ich dich liebe. Du sollst Teil dieser neuen Welt sein. Und selbst da hat er nicht aufgehört. Er hat gesagt, hey, ich sehe dich in deinem Leid. Ich sehe dich in deinem Leid. Jesus ist nicht gekommen zu den Reichen. Jesus ist nicht gekommen zu den Mächtigen. Jesus ist gekommen zu den Armen, zu den Kranken, zu denen, die verstoßen waren. Und wisst ihr, er hat ihnen gesagt, ich sehe dich und ich will dein Leid tragen. Nicht alles Leid wird weggehen, aber es wird leichter, weil ich es dir abnehmen will. Und dieses Versprechen ist gültig für uns heute. Wenn du leidest, du musst nicht alleine leiden. Jesus will dir diese Last abnehmen. Aber selbst da hat er nicht aufgehört. Wisst ihr, ich habe von meinem 2-jährigen Sohn gesprochen. Und manchmal schaue ich in seine glänzenden, strahlenden Augen und ich sehe einfach diese Liebe, ich sehe diese Freude und ich sehe Augen, die das Böse nicht kennen. Aber ich weiß genau, früher oder später werden Leute kommen und werden diese Freude wegnehmen. Sie werden ihn leiden lassen, sie werden ihn hintergehen und dieses Strahlen wird verblassen. Und wenn ich als Vater könnte, ich würde alles tun, um ihn vor diesem Leid zu bewahren, alles. Aber wisst ihr was? Der Vater, Gott, als Jesus am Kreuz hing, er hätte was tun können. Er hätte sagen können, interessiert mich nicht, ist euer Problem. Ich hole meinen Sohn da runter. Aber er hat es nicht getan, weil das der Weg ist zu ihm, weil das das Ticket ist zu der Welt ohne Leid und Schmerz. Manchmal ist das Eingreifen von Gottes nicht, weil er gleichgültig ist dem Leid, sondern weil es notwendig ist für die Erlösung. Und wenn Gott dich jetzt ruft, wenn Gott dir dieses Leid aufs Herz schickt und du sagst, hey, ich sehne mich nach dieser Welt ohne Leid, dann bitte ich dich jetzt, lass diesen Moment nicht vorübergehen. Wir werden gleich ins Abendmahl gehen und das Lobpreisteam wird spielen. Ich bitte dich, geh zum Gebetsteam, geh zu den Ältesten, sprich mit ihnen. Gib dein Leben diesem Gott, der gesagt hat, ich liebe dich so sehr, dass ich nicht eingegriffen habe. Ich habe nicht eingegriffen, weil ich dich bei mir haben will und dich liebe.